Der Lars, der wird die Karten beim Blackjack zählen.
Ja, ja,
und damit hat er seine ganze analytische Fähigkeit eingesetzt.
Ja. Am Anfang ehrgeizig. Ich glaube, das ist auch wichtig als Trainer, dass man den Spielern eben ja das täglich vorlebt, dass man heiß ist, dass man als Erster in der Halle ist.
Diese Analyse, die muss natürlich auch in den Kopf rein. Und da ist nicht so viel Platz in einem Tischtennisspiel, um 5 oder 8 oder 10 verschiedene Punkte zu machen. Die 2, 3 Punkte, um die es geht, die muss man dann eben filtern.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Linie. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time!
Richard, die Hallen sind wieder offen in Hessen. Warst du dann schon trainieren und hast den Schminkspiegel deiner Frau wieder zurück in den Kosmetikschrank geschoben?
Ja, das war ein etwas größerer Spiegel und ich muss sagen, wir haben ich habe das Schattentraining sehr genossen, aber natürlich nichts dazu im Vergleich, wenn man anfangen kann, wieder in den heiligen Tischtennishallen sich bewegen zu können. Ja, natürlich, ich habe schon meine erste Einheit unter der Einhaltung aller Hygienebestimmungen in Langenselbold absolviert und hat echt Spaß gemacht.
Tatsache, bei uns ist auch wieder offen tatsächlich in Horbach seit Montag. Unser Mannschaftsführer hat passend in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, die Hallen sind jetzt wieder offen bei uns in Horbach, jetzt könnt ihr endlich wieder nicht trainieren. Also ich habe jetzt noch nicht gespielt, aber ich werde es jetzt mal angehen. Aber zunächst Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben heute wieder einen ganz großen Gast. Stimmt's? Was, Richard, sag mal drei Adjektive zu unserem Gast, die dir spontan einfallen.
Ich würde sagen, ehrgeizig, akribisch, kommunikativ.
Klingt nicht schlecht. Ehrgeizig, akribisch, kommunikativ. Letzteres werden wir jetzt sicher gleich noch merken. Ich habe ja mal wieder auf Wikipedia nachgeguckt, da wo ich nicht bin, aber du und unser Gast schon. Ich lese mal kurz vor, was ich so gefunden habe. Deutscher Vizemeister im Einzel, EM, Doppel-Bronzemedaillengewinner, Olympiateilnehmer, Aufschlagexperte. Gut, das habe ich jetzt nicht bei Wikipedia gelesen, das habe ich mir selber ausgedacht. Europameister und Vize-Weltmeister als Assistenztrainer von Jörg Roßkopf. Hauptdarsteller in dem mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Dokumentation Klein, schnell und außer Kontrolle.
Das war ein herausragender Film. Wir haben darauf schon ein paar Mal, haben wir uns darauf eben bezogen. Also einen wirklichen Film, den ich absolut empfehlen kann. Ja, wer ist es denn? Sag's doch
ja,
mal.
Ja, herzlich willkommen, Lars Hirscher. Hallo, Lars.
Hallo, ihr beiden. Hallo, Benedikt. Hallo, Richie.
Welche Erinnerung hast du noch an Klein? Also bist du immer noch klein, schnell und außer Kontrolle? Und welche Erinnerung hast du noch an diesen Film? Der ist ja Anfang der 2000er gemacht worden, oder?
Genau, der ist gedreht worden. Ein Jahr lang haben die uns tatsächlich begleitet vor der Europameisterschaft in Bremen 2000 und haben ein Jahr vorher das Projekt angefangen. Mit klein, schnell und außer Kontrolle war natürlich nicht ich gemeint, sondern der Tischtennisball. Und aber das war wirklich, muss ich sagen, eine ganz spannende Zeit. Also für uns natürlich total neu. Niemand wusste richtig, was da hinten rauskommt. Der Jörg Adolf hat ihn damals gedreht. Das war seine Abschlussarbeit für die Filmhochschule München. Und in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es auch Phasen, wo es anstrengend war. Man ist es nicht gewohnt, dass ständig Kameras um einen rum sind. Der hat uns auch wirklich zu Hause, ich habe damals in Jülich gewohnt, ist nach Jülich gekommen, hat eine ganze Woche mich da begleitet, auch private Aufnahmen in der Wohnung und so weiter. Aber als das Endprodukt dann rauskam, es waren insgesamt über 100 Stunden Material, die aufgenommen wurden in dem Jahr. Und als am Ende, was dann rauskam, die 1,5 Stunden, wie Richie sagt, wirklich sehr empfehlenswert. Also war ein super Film und er hat sogar den Deutschen Fernsehpreis eben gewonnen. Also für ihn war das auch natürlich eine Riesensache. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals, er hat mich eingeladen zu der Feier in Köln. Und hat gesagt, er braucht sich um seine nächsten Projekte keine Sorgen mehr machen. Also für ihn war das beruflich natürlich auch ein super Einstieg nach dem Abschluss der Uni.
Ich weiß, dass die uns da begleitet haben oder in erster Linie natürlich dich und Timo, aber die waren dann auch auf den Lehrgängen mit dabei und ich weiß auch gar nicht, ob die das alles dann so mit eingebaut haben, aber ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern, wo man dann wirklich mal vergaß, dass man ein Mikro um hatte und ich glaube, ich habe irgendwann mal gedacht, jetzt sind die zwei Hasen schon wieder da und habe dann in einem Augenblick vergessen, dass das Mikro angeschaltet war und ich drehte mich um und da hat er schon ein verschmitztes Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Also er hat das Ganze, denke ich, auch dann mit Humor genommen. Ist wirklich, wie du sagst, eine ganz spezielle Sache, so eben begleitet zu werden. Ja, das war sozusagen unser erstes Tischtennis-Sommermärchen, bevor es im Fußball überhaupt erst losging.
Stimmt. Hat er auch dann mehr oder weniger oder eher mehr ein Happy End, oder?
Für uns ja. Also ich bin damals in der Mannschaft war ich nicht dabei. In der Mannschaft wurde leider knapp gegen Schweden verloren auch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich habe dann im Doppelwettbewerb mit Thomas Kainert, wir sind in der Quali gestartet, in der Qualifikation, waren da schon fast ausgeschieden und haben uns dann wirklich von Runde zu Runde vor eigenem Publikum immer mehr gesteigert, wirklich in Spielrausch auch teilweise reingespielt und am Ende die Bronzemedaille damals gewonnen, was also eine Riesenüberraschung war. Genau, wir waren, wie gesagt, noch nicht mal im Hauptfeld gesetzt und haben einige deutlich bessere Paarungen geschlagen und ja, mit dem Publikum im Rücken am Ende. Ricci hat uns sogar betreut im Viertelfinale, weiß ich noch.
Ja. Weißt du noch gegen wen? Jetzt
ja, testen wir natürlich, das erste Mal. Natürlich weiß ich das noch. Gegen Karakasevic und Grujic. Bobo Grujic und Karakasevic haben wir gespielt. Wir haben in der zweiten Runde gegen Trinko Kehn, Danny Heister gewonnen. Das war so der erste, das erste große Highlight da für uns bei dem Turnier, wo wir gemerkt haben, auch da geht jetzt vielleicht mehr, was uns riesen Selbstvertrauen gegeben hat. Und dann, ja, dieses Viertelfinale. Weil ich glaube, du hast uns nicht das ganze Turnier betreut, Ritschi, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nee, also aus dem Kopf raus, ich meine tatsächlich gegen Heister Kehn, weil da sehe ich uns tatsächlich auch noch in vor meinem inneren Auge Video schauen und darauf hinweisen, dass die beiden Linkshänder Kehn und Heister fast 100% die Eröffnung parallel als Rückschlag gespielt haben. Dieser Flip parallel in Rückhandseite, der war sozusagen das probate Mittel von Heister Kehn, um das Spiel zu eröffnen. Und mit dieser wichtigen Information, da kommen wir ja später eigentlich nochmal rein, ja, in diese Analyse, das waren ja damals sozusagen die Anfänge. Aber so konnte man schon das ein oder andere sich so weit vorbereiten, dass es keine Überraschung mehr war und fand ich eine ganz, ganz spannende Erfahrung damals. Also daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern.
Wo du es gerade sagst, weiß ich es auch wieder. Ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber genau daran kann ich mich auch erinnern, an diese Videoanalyse, genau. Dass wir, die beiden waren ja wirklich sehr, sehr gute Spieler, aber haben in dem Bereich wirklich ein bisschen eintönig, mit hoher Qualität zurückgeschlagen, aber sehr oft das Gleiche gemacht, das weiß ich auch noch. Und dass wir da ein paar Mal direkt am Anfang gewartet haben und ja, uns so direkt einen Vorteil verschafft haben, als das Match eigentlich auch losging. Es ist ja immer sehr wichtig, gegen so eine bessere Paarung nicht sofort in Rückstand zu geraten, weil man dann vielleicht auch ein bisschen den Glauben verliert, sondern kann mich auch noch erinnern, dass wir durch diese gute Analyse vorher ja direkt im Match in Führung gegangen sind.
Ja, damals schon ein Taktikfuchs, der Kollege Brause. Lars, sag mal, wie hast du die letzten Monate so erlebt? War ja alles ein bisschen speziell, jetzt auch im Tischtennisbereich. Erzähl mal, wie du so dann den Corona-Shutdown überstanden hast und wie es dir jetzt wieder geht, wo man doch wieder in die Halle kann.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, Ricci weiß es gar nicht so viel frei gehabt. Also als der Shutdown kam, ich glaube, das war Mitte März, wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte ich erstmal meine Studienarbeit für die Trainerakademie in Köln fertig zu schreiben. Ich mache jetzt noch ein Diplom-Trainerstudium parallel. Und da war Deadline 31. März der Studienarbeit. Ich war trotz ständiger Hinweise unseres Mentors, ich habe die Arbeit zusammen mit dem Chris Pfeiffer geschrieben, und unser Mentor Helmut Hampel hat uns die letzten anderthalb Jahre wöchentlich Druck gemacht, dass wir rechtzeitig anfangen sollen. Ja, sind wir natürlich, wie das bei so Studienarbeiten, glaube ich, viele kennen das, die das mal geschrieben haben, ist es natürlich am Ende, dass man es doch auf den letzten Drücker schafft. Aber diese letzten zwei Märzwochen war ich dadurch tatsächlich 8 bis 10 Stunden am Tag an dieser Arbeit dran. Und wir haben sie dann pünktlich um 15 Uhr am 31. März abgegeben. Und dann brauchte ich auch erstmal ein paar Tage zum Durchschnaufen. Und dann ging eigentlich schon wieder das Telefon zwischen uns, zwischen Ritchie, Rossi, mir, Dirk Wagner, Helmut Hampel los, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt, im Zentrum mit einer Sondergenehmigung zu trainieren, mit sehr strengen Vorkehrungen. Ein Tisch pro Halle, nur zwei Personen, also wenn zwei Spieler sind, trainieren die ohne Trainer. Aber wir konnten eben auch Einzeltraining machen, mit nur einem Spieler, sodass ich eigentlich ab 7. April schon wieder voll im Einsatz war im Zentrum, um Training zu machen.
Das war ja auch, um mal kurz einzuhaken, eine ziemlich spannende Geschichte, weil wir haben diese Sondererlaubnis bekommen für die OKPKs. Das ist, wenn wir alle OKPKs mal zusammennehmen, sind das 18, 10 Damen, 8 Herren. Und ja, das war ein Schichtbetrieb. Also insofern haben wir dann doch die Trainer relativ schnell wieder im positiven Sinne ans Laufen gebracht. Und Lars, sag mal was, das war schon sehr, sehr intensiv, oder?
Ja, es waren super Arbeiten. Also es kam auch von den Spielern direkt die Rückmeldung, dass wir eigentlich, ja, was die Asiaten oft haben, in dem Spitzenbereich, ein Trainer für einen Spieler haben die ja sogar. Das war dann bei uns eben auch möglich, dass man wirklich immer mit einem Spieler arbeiten kann und sich nicht auf mehr Tische konzentrieren muss. Und auch die Spieler haben eben gesagt, okay, das ist einfach nochmal die letzten Prozent im Training, werden dann nochmal besser rausgekitzelt und auch selber als Trainer. Man sieht doch nochmal neue Sachen, wenn man wirklich zwei Stunden nicht auf 6 Spieler, 8 Spieler achtet, sondern sich ganz intensiv mit einem Spieler beschäftigen kann. Das war schon sehr, sehr gut. Also wir haben uns viele Sachen, Rossi und ich, dann auch nochmal aufgeschrieben. Ja, was man sonst, sind einfach diese letzten Prozent mehr, die dann nochmal möglich sind. Und für uns hat total Spaß gemacht. War aber auch sehr anstrengend, weil Richie hat es gerade angesprochen, der Schichtbetrieb. Wir mussten natürlich da wir nur mit einem Spieler arbeiten konnten, das Ganze entzerren, um dass alle Spieler auch trainieren können, und haben dadurch wirklich morgens um 8.30 Uhr angefangen bis 10.30 Uhr, 11 Uhr die erste Runde, dann um 11 Uhr den nächsten Spieler. Manchmal, wie gesagt, haben auch zwei Spieler ohne Trainer dann trainiert. Es sollte ja nicht nur Einzeltraining sein, sondern mit dem hohen Niveau gemeinsam miteinander trainieren. Aber es war schon sehr intensiv für uns, aber auch sehr gut, denke ich, die Wochen.
Ja, ich habe heute früh tatsächlich mit Tobi Beck gesprochen, der ist Landestrainer hier beim Hessischen Tischtennisverband und zuständig für die U18 vor allem. Er hat gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Dauerlehrgang. Also jetzt geht es ja auch wieder mit ein bisschen mehr Spielern, aber es ist ja eigentlich auch das, was ihr euch immer so gewünscht habt. Man hat viel Zeit zu trainieren, viel Zeit zu machen. Das Problem ist, es fehlen halt jetzt noch aktuell die Wettkämpfe, worauf man hinarbeitet. Aber es ist so, dass man schon Zeit hat, sich auf Dinge wahrscheinlich speziell zu konzentrieren, ohne irgendwie Wettkämpfe im Hinterkopf zu haben oder jetzt wie zum Beispiel Nachwuchsspieler auch die Schule oder ähnliches. Also er hat auch gesagt, man merkt den richtig an, dass sie viel lockerer sind und die Stimmung ist besser. Ist das vielleicht Frage auch an euch beide, was ihr dann bei unseren Jungs und auch bei unseren Mädels und Damen merkt?
Lars, ich lasse dir den Vortritt.
Ja, danke dir, Ritchie, danke. Auf jeden Fall, man kann dadurch, dass keine Wettkämpfe sind, keine Reisen, man hat jetzt ist auch schon wieder geöffnet für die zweite Garde, sage ich mal, für den U23-Kader und die Trainingspartner. Es sind halt alle vor Ort jetzt wirklich. Sonst hat man natürlich immer Spieler, die auf Reisen sind, das eine Turnier spielen. Diese Zahl an World-Tour-Turnieren ist ja extrem hochgegangen in den letzten Jahren und fast jede Woche kann irgendwo gespielt werden. Es muss auf keine Bundesligaspiele Rücksicht genommen werden. Also es ist wirklich, man kann wirklich an technischen, bei den jungen Spielern gerade, der Nachwuchskader, der U23-Kader, an technischen Sachen, an technischen Inhalten arbeiten, weil man auch weiß, man hat jetzt wirklich mal 6 Wochen, 8 Wochen Zeit, da Dinge umzustellen, auch im Krafttraining. Normalerweise machen wir das Krafttraining montags und mittwochs, damit es nicht zu nah an den Wettkampf, ans Wochenende rankommt. Das haben wir jetzt umgestellt auf Montag, Donnerstag und können auch da bei einigen, mit dem Tobias Hippler habe ich zum Beispiel, haben wir das Programm nochmal ein bisschen umgestellt, dass er einfach ein bisschen kräftiger noch wird, da ein bisschen zulegen kann in dem Bereich. Und das ist halt wirklich sonst im Wettkampfalltag nicht so einfach unterzubringen für die Jungs. Die haben so eine hohe Wettkampfdichte. Alle Wettkämpfe sind auch irgendwie wichtig. Die Ligaspiele für ihre Vereine, die wollen alle hochkommen, wollen in die Bundesliga reinkommen nach Möglichkeit und müssen da gute Bilanzen spielen und die internationalen Turniere sowieso. Und das ist wirklich gut, dass man so ein bisschen an Grundlagen arbeiten kann und ein paar Sachen umstellen kann im Training, ganz genau.
Also was bei dieser Gesamtsituation natürlich so ist, es ist tatsächlich auch was Neues, weil sie eben ganz, ganz lange die Spieler diese Wettkämpfe nicht haben. Und das wird natürlich auch dann irgendwann spannend sein, wenn man die ersten Wettkämpfe versucht, wieder eben zu terminieren. Wir versuchen natürlich auch uns, ja ich sag mal, kreativ Gedanken zu machen. Vielleicht gibt es irgendwann mal die eine oder andere Möglichkeit, ich sag mal, Grünwetter hat mal so ein Streaming gemacht. Wir machen uns gerade auch Gedanken, was man eben tatsächlich auch an Wettkampfanreizen setzen könnte. Aber natürlich, genau wie du sagst, Lars, es ist natürlich eine ganz, ganz spannende Phase, weil das, was alle Trainer sich immer gewünscht haben, viele Wochen ein konzentriertes Training, ohne von einem Wettkampf mal unterbrochen zu werden. Ja, eigentlich hat man das ja nur in diesen 4 Wochen vor den Olympischen Spielen. Und bei den Olympischen Spielen haben wir eigentlich oft sehr, sehr gut abgeliefert. Also es wird spannend sein. Vielleicht können wir richtig nochmal durchstarten, wenn sich diese Corona-Situation so weit beruhigt hat, dass internationale Wettkämpfe auch wieder stattfinden dürfen.
Tja, Lars, wir haben für unsere Gäste immer so ein kleines Spiel, das heißt Ping-Pong. Ja. kurze Fragen und extrem kurze Antworten sind hier gefragt.
Also nur ein Satz oder ein Wort?
Am besten nur ein Wort. Ein Wort. Ja, manche sind auch Entweder-Oder-Fragen und ich werde dich jetzt nicht abdrehen, wenn du einen Satz sagst oder zwei. Ja, aber versuch dich kurz zu halten. Manche sind auch ganz einfach zu beantworten. Der Richard hat es auch schon geschafft, sich relativ kurz zu halten, und der Rossi auch.
Ja, wenn der Ritchie das sogar geschafft hat, dann muss mir das auch gelingen, denke ich.
Absolut. Wirst du schaffen. Ich bin gespannt.
Du darfst dich nicht, was du nicht darfst, ist eigentlich dich zu enthalten. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Bist du bereit?
Ja, bin bereit.
Okay, es geht los. Spieler oder Trainer?
Damals Spieler, jetzt Trainer.
Ich habe schon die erste Frage schon das Spiel gesprengt. Na gut, ich lasse es mal so stehen. Haus des Geldes oder James Bond?
James Bond.
Aufschlag oder Rückschlag?
Aufschlag.
Kristanplatz oder Arak Center Court?
Arak Center Court jetzt.
Dein größter Erfolg?
Da muss ich ein bisschen, das kann ja... Die Olympiateilnahme, würde ich dann sagen, 2004.
Deine bitterste Niederlage?
Meine bitterste Niederlage war, die mir jetzt noch im Kopf ist, ich wollte unbedingt einmal da muss ich auch ein bisschen länger zu erzählen, sorry, unbedingt einmal
kein Problem.
Pokalsieger werden mit der Mannschaft. Und ich bin tatsächlich, diesem Titel bin ich einfach so ein bisschen hinterhergelaufen, weil ich sehr früh schon mal mit Jülich überraschend im Finale war. Und da waren wir auch immer Außenseiter, haben wir verloren. Und ich war dann vor eigenem Publikum in Hannover, also eigenes Publikum, weil ich aus Hannover gebürtig komme, mit Werder Bremen damals, waren wir totaler Außenseiter, haben im Halbfinale gegen Borussia Düsseldorf gewonnen, gegen Timo Boll, Christian Süß und Dimitri Ovtcharov, mit der Mannschaft Trinko Kehn, Konstantin Ciotti und ich, mit der Dreiermannschaft. Und es war aber leider das Halbfinale und noch nicht das Finale, und haben dann im Finale gegen Plüderhausen, was eigentlich ein 50-50-Spiel war, dann verloren. Und das hat mir, ja, das war so eher gegen Ende meiner Karriere, und das hat mir das hat mir lange wehgetan, weil ich auch gespürt habe, das wird die letzte Chance gewesen sein, diesen Titel, den ich haben wollte, zu holen. Ja.
Okay. Dein Tischtennis-Idol?
Jan-Ove Waldner.
Deine heimliche Leidenschaft?
Meine heimliche Leidenschaft muss ich auch ein bisschen erzählen. Ich bin früher sehr gern ins Casino gegangen. Das wissen nicht viele, und da sind viele überrascht, wenn ich das erzähle. Die habe ich aber mittlerweile unter Kontrolle gebracht, sage ich mal. Sie war jetzt nie außer Kontrolle, aber ich bin tatsächlich, wie viele sagen, an meinem 18. Geburtstag will ich unbedingt endlich den Führerschein haben, will das erste Mal Auto fahren oder so. Und ich habe schon vorher meinen Eltern immer erzählt, ich will am 18. Geburtstag, ich will ins Casino. Das hat mich irgendwie fasziniert aus Filmen. Ich habe sogar Bücher gelesen damals mal und war tatsächlich an meinem 18. Geburtstag mit meinen Eltern, mit meinem Bruder im Casino. Und es gab dann so eine wilde Phase, die Einsätze waren nicht hoch, aber die Besuche waren recht häufig. Also meine Eltern haben sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen gemacht damals. Als ich einen Monat 18 war, war ich schon 7, 8 Mal da gewesen. Ich habe wirklich nicht viel Geld mitgenommen. Aber ja, es war so für 2-3 Jahre eine Leidenschaft von mir. Aber wie gesagt, ich habe es immer unter Kontrolle gehabt. Und jetzt mittlerweile, ich gehe vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ich glaube, dass ich so im letzten Jahr, die letzten 12 Monate gar nicht da war. Aber das überrascht viele, wenn ich das erzähle, weil ich sonst, Rich hat mich am Anfang charakterisiert, analytisch reflektiert, genau, und da geht so eine kleine Sache, die man nicht immer unter Kontrolle hat, mit mir durch.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Lars ist so ein Frack, wie er am Pokertisch oder am Roulette-Tisch steht.
Ja, der Lars, der wird die Karten beim Blackjack zählen.
Ja.
Und damit hat er seine ganze analytische Fähigkeit eingesetzt, ja.
Darüber habe ich damals Bücher gelesen, das Kartenzählen. Und ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich habe es nicht, um zu lernen. Aber als ich dann im Casino war, habe ich halt tatsächlich drauf geachtet. Aber da gab es schon diese Mischmaschinen, das heißt, es wurde immer, ganz am Anfang wurde, die Stapel werden ja beim Blackjack nicht zu Ende gespielt, sondern es werden natürlich immer 30, 40 Karten übrig gelassen, dass man eben nicht zählen kann bis zum Ende. Und es gab dann irgendwann auch schon diese Mischmaschinen, wo eigentlich nach jedem gespielten Spiel der Dealer, ist es ja beim Roulette der Croupier und beim Blackjack der Dealer, die Karten wieder reintun, die werden direkt wieder durchgemischt. Und die sind ja, glaube ich, 8 oder 10 Kartenspiele drin und nach jeder Runde wird gemischt. Also das ging wirklich da, und da habe ich Bücher drüber gelesen oder Filme gesehen, eben weil mich das Thema fasziniert hat. Das ging dann noch in den 70ern oder so, aber da haben natürlich die Casinos gegengesteuert, dass das nicht geht.
Sehr gut. Schön, dass du auch wieder auf den rechten Weg gekommen bist, ja. Gell? Naja, machen wir mal weiter. 3 Fragen haben wir noch. Kopf
mit
oder
dem
Bauch?
Einen Wort, bin doch wie Ritchie. Mit dem einen Wort, das hat noch nicht geklappt. Ja.
Das stimmt. Jetzt aber. Ja. Kopf oder Bauch?
Kopf.
Jetzt wird es wieder schwieriger. Auf eine einsame Insel würde ich neben meiner Frau was mitnehmen?
Ein Tischtennisschläger.
Jetzt gesagt, jetzt ein Blackjack-Gruppe.
Nee, jetzt ist vorbei. Die Zeit ist vorbei.
Ist die Zeit. Okay, und jetzt kommt mal die letzte und meine Lieblingsfrage. Das kann ich besser als Jörg Roskopf, Doppelpunkt.
Ah, ja, ich erinnere mich. Ich würde, über diese Frage habe ich natürlich nochmal nachgedacht, wir erklären gleich warum. Erstmal gebe ich die Antwort. Ich würde fast behaupten, wobei sich das jetzt schon wieder ein bisschen dreht, mittlerweile besser Tischtennis spielen. Die Frage, Benedikt, das musst du erklären, oder ich erkläre es.
Ja, ist egal, ich kann es erklären, weil es war, glaube ich, in Luxemburg, ne? 2017, es war dein erstes großes Turnier als Assistenztrainer, als Co-Trainer vom Rossi, genau, genau. Und ich war pressemäßig dabei und so in Sachen Interviews und solchen Sachen auch, noch sehr, sehr am Anfang. Und ich hatte mir davor zurechtgelegt, nach dem Spiel, ich weiß nicht mehr, was war, Viertelfinale oder Vorrunde, nehme ich mir den Lars und mache mit ihm ein Interview, weil es sein erstes Turnier ist und was ich. Und ich hatte mir als lustige Frage, hatte ich mir extra zurechtgelegt, nämlich genau die ich gestellt habe. Und ich fand dich selber so gut, weil ich mir gedacht habe, der Lars, der wird sicher was Witziges erzählen, so wie er es jetzt gemacht hat. Aber du wolltest per se dazu nichts sagen.
Ich
habe dann nochmal nachgefragt.
Ja,
es war einfach miserabel von mir. Ich habe da nie eine Antwort gekriegt. Das hat, glaube ich, damals sogar irgendjemand dann unter das Video kommentiert, dass der Kommentator oder der Reporter so blöde Fragen stellt oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, die Frage war ja eigentlich sehr gut. Ich war wirklich komplett überfordert in dem Moment. Wie du es gesagt hast, war mein erstes großes Turnier, dass ich wieder in dem Kreis dabei war, und dann ist ja nach den Matches die Mixzone, wo man hingeht und so weiter. Ich stand natürlich immer am Rand mit der Nummer 4, 5, die auch nicht gespielt haben. Vielleicht wurde nochmal von denen auch einer hingeholt. Rossi, die ersten Spieler haben die Interviews gegeben. Es waren schon 2-3 Spiele vorher gespielt. Ich stand da immer ganz entspannt und habe nie damit gerechnet. Plötzlich hieß es, nee, Lars, du sollst hier zum Interview. Da bin ich ganz schnell nochmal das Spiel durchgegangen, dachte er.
Und dann stelle ich solche Boulevardesken Fragen.
Und dann kam diese Frage, genau. Und ich weiß noch, dass ich einfach überfordert war. Die Antwort sehr in die Länge gezogen und dachte, okay, jetzt erzählst du irgendwas da, aber hab genau keine richtige Antwort gegeben. Und dann hast du sie wirklich nochmal hinterhergestellt, hast mich richtig ins Schwitzen gebracht da. Ich wollte den Podcast heute fast auch schon absagen, du, nach der Erfahrung mit dir, als ich gehört habe, du bist dabei. Ja. Und zu der Antwort, damals hätte die, glaube ich, auf jeden Fall gepasst. Rossi hat da sehr wenig gespielt. Ich hatte meine Karriere gerade beendet, hatte noch 6-mal die Woche trainiert natürlich, und Rossi war da wirklich morsch damals zu der Zeit. Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine richtige Antwort gewesen. Wir haben jetzt noch mal einmal bei den Österreich Open Match gemacht. Ich spiele ja immer noch dritte Liga, bin natürlich ein bisschen mehr dadurch im Training und spiele noch Wettkämpfe. Aber das war schon viel, viel enger. Rossi ist ja gern gesehener Trainingspartner von Timo mittlerweile. Und das merkt man halt schon, Rossi hat den Schläger selber öfter wieder in der Hand, hat auch mit Fang Bo jetzt die letzte Woche, wo da auch wieder gespielt werden durfte, gespielt. Also jetzt muss ich das erst wieder beweisen, dass die Antwort richtig ist, die ich gegeben habe.
Es ist ein dauernder Wettkampf. Also insofern.
The big battle. Was du jetzt nicht gesagt hast und was viele gar nicht wissen, ist, dass du auch mal ganz gut Tennis gespielt hast. Ne? Ich habe gelesen in deinem Porträt in der DTS, schon ein paar Jahre älter, dass du im Niedersachsen-Kader sogar gespielt hast, weil du 13 warst, dich dann aber für Tischtennis entschieden. Das ist ja auch ganz interessant. Warum hast du dich für Tischtennis entschieden?
Ja, ich habe damals tatsächlich, ich habe mit Fußball angefangen und kurz danach mit Tennis und Tischtennis ziemlich zeitgleich. Fußball dann früh aufgehört, mit 9 Jahren, glaube ich. Und ja, ich war im Tennis, Tischtennis in beiden recht erfolgreich. Genau, bin mal Bezirksmeister geworden, war auch im Niedersachsen-Kader, genau wie du es recherchiert hast. Zwei Gründe. Ich war schon noch ein bisschen erfolgreicher im Tischtennis. Also mir hat die Kraft, ich war damals sehr, sehr schmächtig, sehr dünn. Bin auch spät gewachsen, also war körperlich nicht sonderlich stark lange. Also bin auch jetzt nicht, aber habe das ein bisschen aufgeholt, denke ich, später. Und das hat mir im Tennis natürlich gefehlt. Das heißt, ich habe die Chancen im Tischtennis einfach noch ein bisschen größer eingeschätzt. Und es hat mich auch noch mehr fasziniert, also dass es einen Tick mehr Varianten, würde ich behaupten, gibt. Das ist eben weniger kraftabhängig im Tischtennis. Man kann den Gegner eben auch auf viele, viele Wege schlagen. Mit Schlaghärte, aber mit cleverem Spiel. Der Spin ist schon im Tischtennis deutlich höher als im Tennis, wo es insgesamt doch noch ein bisschen mehr auf Kraft ankommt. Und das hat mich einfach noch einen Tick mehr gereizt. Also diese beiden Gründe.
Was ich in dem Zusammenhang, weil du es angesprochen hast, dass dir vielleicht ja im Tennis so ein klein wenig die Durchschlagskraft in manchen Bereichen gefehlt hat. Also ich kann mich da auch noch ganz gut zurückerinnern. Der Lars, so wie er gesagt hat, der ist ja auch heute noch recht schmächtig. Aber eben in seiner Spielerkarriere war er wirklich mitunter ein Strich in der Landschaft. Und Lars, erinnerst du dich, wir haben verzweifelt versucht, dir ein paar Kilo auf die Hüfte zu bringen. Also ich weiß nicht, was mit Babynahrung, Astronautenkost. Der hat einfach sich geweigert zuzunehmen. Eigentlich ein Traum für viele.
Ja, genau. Ich war damals, genau wie du sagst, haben wir gemeinsam damals, als du dann Trainer warst, ich musste unbedingt eigentlich ein paar Kilo zunehmen. Ich habe oft bei langen Turnieren, hat mir die Substanz gefehlt am Ende. Ich habe ganz, ganz lange 68 Kilo nur gewogen, bei 1,84 Meter. Und habe halt wirklich gut gegessen, viel gegessen, aber habe einfach nicht zugenommen. Ja, und mir hat dann immer, bei so einem großen Turnier, durch die Anspannung, die täglichen Wettkämpfe, wenn ich nur 1 Kilo abgenommen habe, bin ich oft ein bisschen kränklich geworden oder hat mir ein bisschen die Power dann insgesamt auch hinten raus gefehlt. Und genau wie Ritchie sagt, er hat das auch noch im Kopf, ich war dann sogar bei einer Ernährungsberaterin in Essen, aber eben nicht, wie es die meisten machen, um vielleicht abzunehmen, sondern um zuzunehmen, ja. Aber es hat jahrelang, also irgendwann, jetzt mittlerweile wiege ich 77 Kilo, also jetzt habe ich schon gerade nach Beendigung meiner Karriere, irgendwann so mit 32 oder so, dann kamen die ersten Kilos drauf, aber vorher ganz, ganz lange habe ich das probiert und es hat nicht funktioniert.
Das ist also... Das Problem haben viele. Also ich habe das zumindest nicht. Aber was du noch wissen musst, ist, also der Richard und ich, wir sind auch begnadete Tennisspieler. Aber ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Vielleicht können wir mal irgendwie eine Trainerstunde oder so ausmachen. Der treibt mich immer in Wahnsinn mit seiner Spielerei. Und ihm fehlt auch ein bisschen die Durchschlagskraft. Das macht aber Wett durch unbändigen Kampfgeist und einer läuferischen Leistung, bei der selbst Rafael Nadal neidisch werden würde.
Ja. Ja, ich fordere dich demnächst wieder raus und vielleicht kriegen wir ja hin, dass wir, wenn sich alles weiter etwas beruhigt hat, dann machen wir mal, Doppel ist ja zum Teil auch schon erlaubt wieder, was ich höre im Tennis, dann können wir auch darüber nochmal nachdenken, wenn das alles sich weiter entspannt hat. Also ich wäre sehr, sehr gespannt. Man muss sagen, Benedikt, Tennis ist tatsächlich durchaus eine Sportart, wenn die Saison mal so ein bisschen ruhiger ist, der ein oder anderen Spieler gerne nachgeht.
Tja, das kann ich glauben. Was mich auch wundert, dass du nicht zugenommen hast. Ich habe auch gelesen, dass deine Sammlerleidenschaft auch Videos sind. Die hast du ja sicher auch alle geguckt. Also du musst ja unendlich viele Videoabende gemacht haben. Hast du da keine Chips in dich reingedreht oder so? Das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, was zuzunehmen.
Ich habe auch Süßigkeiten gegessen. Ich habe sehr gerne, Chips esse ich nicht so gerne, aber Schokolade bis heute. Also ich habe auch abends, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe viel gegessen. Auch die Hauptmahlzeiten, aber auch abends eine Tafel Schokolade war kein Problem. Aber ich habe trotzdem einfach nicht zugenommen. Richie hat das damals alles mitverfolgt, ja. Die Videosammlung, die du ansprichst, genau. Alle geguckt habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich damals eine Sammlung von über 400 VHS-Kassetten angesammelt.
Du brauchst eine eigene Garage für die.
Ja, ich habe so Regale gekauft, wo die gut reingepasst haben, aber es war schon irgendwann, es wurde schon immer mehr. Also meine Ex-Freundin damals oder so, die wurde dann schon irgendwann genervt, weil das Wohnzimmer oder das wurde dann ausgelagert ins Arbeitszimmer, Gästezimmer, das wurde dann immer voller, das stimmt schon. In die Garage, es waren meine Heiligtümer, in die Garage durften die nicht.
Apropos Filme, wir haben in den letzten Folgen immer so ein paar Filmtipps gegeben für die Corona-Zeit. Hast du denn einen? Das muss jetzt nicht Tischtennis betreffen, sondern was ist denn dein Lieblingsfilm? Oder was sagst du unseren Hörern, welchen Film sie sich auf jeden Fall angucken müssen, wenn du da so ein Experte bist?
Ja, ich war ein Experte. Also ich habe tatsächlich diese Leidenschaft dann so ein bisschen verloren. Ich gehe jetzt vielleicht auch alle 3 Monate mal ins Kino oder so. Also aus den letzten Jahren habe ich da keinen Film deswegen jetzt so im Kopf. Was damals mein Lieblingsfilm war, war Sleepers. Aber das ist halt wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ging um so, ja, die Story, so 4 Jungs, die in USA aufwachsen.
Was mit Hacken, oder?
Problemviertel, nee, das wäre ja dann schon Neujahr wahrscheinlich das Thema. Die in einem Problemviertel aufwachsen, dummen Jungenstreich spielen und dann ins Gefängnis kommen. Und ja, so die ganze Lebensgeschichte dieser Jungs, super besetzt. Dustin Hoffman, Brad Pitt hat da mitgespielt. Ja, aber es ist auch lange her, dass ich den gesehen habe, aber das weiß ich von damals noch, dass das mein Lieblingsfilm war. Jetzt habe ich keinen so absoluten Lieblingsfilm mehr.
Aber dann nehme ich mir den mal auf. Den kenne ich nämlich, den habe ich dann augenscheinlich verwechselt, aber dann schaue ich mir das mal an. Wenn der Lars so einen Film empfiehlt, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung.
Sehr gut, dann werden wir ihn auch mal verlinken, wo man den aktuell angucken kann. Aber jetzt reicht's auch mal mit den Boulevardfragen von mir. Du bist zwar nichts anderes gewöhnt, Lars. Aber Richard, du hast gesagt, wo ich dich nach dem Lars gefragt habe, dass er ein sehr wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft war, aber natürlich auch noch ist. Sag doch mal, was zeichnet den Lars denn aus, sowohl früher vielleicht, aber natürlich jetzt auch als Trainer?
Also es ist ja so gewesen, dass wenn man als Trainer arbeitet, war es ja ganz, ganz wichtig, eben verlässliche Punktelieferanten zu haben. Ich brauche ja niemanden, der in einem Mannschaftsspiel vielleicht 3 Punkte erzielen kann, wenn ich mal das ganz alte System nehme, oder der vielleicht 2 Punkte. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann, wo ich genau weiß, die liefern ab. Und genau das hat eigentlich der Lars immer gemacht. Du konntest also wirklich ziemlich gut abschätzen, gegen wen gewinnt der Lars, wo kann ich ihn vielleicht eher ein bisschen weniger bringen. Aber er hatte also wirklich diese absolute Verlässlichkeit gehabt und gleichzeitig mit einem unglaublich, ich sag mal, ein klarer Kopf auch beim Betreuen. Also er hat tatsächlich, das ist ja auch eine Kunst, wenn man ihn betreut hat, das habe ich auch immer noch so gespeichert, war er sehr, sehr aufnahmefähig. Man hat also auch so eine kleine Interaktion gehabt. Es war also sehr angenehm, den Lars zu betreuen und diesen, was wir ja schon angesprochen haben, auf der einen Seite dieses Analytische kombiniert mit der Sache eben zu kommunizieren, das sind für mich unglaublich wichtige Elemente, auch heute im Trainergeschäft. Kommunikation, analytischen Verstand, so ein bisschen eben sich auch auf den Spieler einstellen zu können. Also das hat er ganz gut aus seiner Spielerkarriere mit rübergenommen in die Trainerkarriere und das ist eigentlich so das, was Lars auf jeden Fall auszeichnet, und bin ganz froh, dass wir ihn im Trainerteam haben.
Was sagst du dazu, Lars?
Ja,
stimmst du dem zu?
Ist natürlich schön zu hören. Positive Worte von Richie. Absolut. Also kann ich nur bestätigen. Also selber als Spieler, ich habe das oft von Trainern von mir zu hören bekommen. Ah, du redest selber viel in der Satzpause und so, aber auch gesagt, nee, ich brauche das. Und dann haben wir auch immer gesagt, nee, das hat auch Hand und Fuß und das ist nichts Hektisches oder genau wie Richie das beschreibt. Ich habe das selber, als ich jetzt angefangen habe, dann die Spieler mal zu coachen, schon bevor ich jetzt fest angestellt war, habe ich ja bei der EM in Schwächer 2013 war ich schon mal als als Coach eben mit dabei. Wer da ganz ähnlich ist, Ruven Filus zum Beispiel, der auch unheimlich, wenn ich den betreut habe, das hat mich so ein bisschen an mich früher erinnert, der hatte auch selber immer, auf jeden Fall, also da hast du nicht eine Minute als Trainer nur gesprochen, sondern es kam immer ein Feedback. Manchmal schmunzeln wir sogar alle zusammen und sagen, der Ruven redet mehr als der Coach. Aber es ist bei ihm auch immer, immer sehr reflektiert und klar. Und genau, das würde ich bei mir eben auch absolut bestätigen, was Richie sagt. Das war, so habe ich mich selber auch immer wahrgenommen und auch das Feedback von den Coaches damals immer so bekommen.
Lars, wir haben uns ja immer schon jetzt zweimal die Bälle zugespielt. Ich habe es dem Benedikt versprochen, dass ich noch mal einen kleinen raushaue.
Ich bin gespannt.
Das Spiel, was ich natürlich gespeichert habe, was ganz, ganz speziell war, dieses... Ganz genau, ja. Du hast es mir vorweggenommen und ich verspreche euch, wir haben uns nicht abgesprochen. Also das war natürlich ein Spiel, ich glaube, da hast du alle Zeitpläne gesprengt und in Katar und ja, das hat richtig lange gedauert und das war wirklich mit dem besseren Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe, 7. Satz, 2 Punkte Unterschied für dich.
Genau. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Wir haben natürlich, also wir haben jetzt auch länger nicht über das Spiel gesprochen, die letzten paar Jahre nicht, aber haben natürlich vorher öfters darüber geschmunzelt. Ich kann mich noch erinnern, es war wirklich ein unglaublich langes Spiel, Angriff gegen Angriff und trotzdem, es waren, glaube ich, eine Stunde 20 oder so. Jeder Satz ging in die Verlängerung. Also es war wirklich 4-3 Sieg am Ende für mich, aber es ist kein Satz vor 11-9 und oft auch Verlängerung. Ich habe seine Aufschläge reklamiert. Das heißt, es waren Diskussionen zwischendurch, Palaver mit dem Schiedsrichter, alle Register gezogen, genau. Und Richie hat mir hinterher, das wusste ich natürlich nicht, hat in der Minute sich voll auf mich eingelassen und immer wieder stark gemacht. Ich kann mich nur noch erinnern, ich kam total... erleichtert zu ihm, habe nochmal einen kleinen Disput mit dem Tan Revu erstmal nach dem Spiel gehabt, dann mit den Schiedsrichtern in aller Ruhe abgeklatscht, mich noch ein bisschen feiern lassen und dann kam ich zu Richie und er sagte nur, komm endlich, ich muss seit einer Dreiviertelstunde auf Toilette und ich muss direkt weiter, die Damenrunde war auch schon fast am Ende, er musste direkt weiter betreuen, hat nur gesagt, jetzt mach mich nicht noch weiter fertig, komm endlich ran, ich will dich einmal abklatschen und muss auf Toilette und ja, das war wirklich... Da haben wir oft noch drüber geschmunzelt danach.
Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du dich mit dem Gegner, naja. Sag mal, auf was legst du in der Trainerarbeit denn besonders viel Wert? Jetzt, wir haben viel gehört, Analyse und solche Dinge. Ist es dann tatsächlich doch ein bisschen das Taktische oder wie siehst du das selber? Und vielleicht auch generell, was ist für dich besonders wichtig als Trainer?
Ich denke schon, dass man alle Aspekte da bedienen muss als Trainer, sage ich mal. Also das Analytische, Taktische, das ist natürlich vor allem im Wettkampf, kommt das zum Tragen, beim Wettkampfcoaching. Man muss aber natürlich auch über Techniken gut Bescheid wissen, wenn man die im täglichen Training die Spieler voranbringen will. Und Richie hat es auch schon gesagt, ganz am Anfang ehrgeizig. Ich glaube, das ist auch wichtig als Trainer, dass man den Spielern eben ja das täglich vorlebt, dass man heiß ist, dass man als Erster in der Halle ist, die Halle schon fertig macht und so weiter, dass man als Trainer immer wieder auch vorlebt. Das macht Rossi halt auch super, also der in seiner Spielerkarriere halt unglaublich ehrgeizig war und das als Trainer, das ist mir sofort aufgefallen, als ich jetzt als Assistent nochmal näher rangerückt bin, auch wieder, das ist einfach sein Charakter, das lebt er immer wieder vor und das hört man auch von den Spielern eben als sehr positiv, also sagen, er ist immer schon in der Halle, bereitet alles vor. Helmut Hampel ist da genauso, von dem ich viel gelernt habe jetzt in den letzten 2,5 Jahren schon und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also es sind, ich glaube, man kann das nicht auf eine Stärke runterbrechen, sondern um ein guter Trainer zu sein, muss man eigentlich in allen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, zumindest gut aufgestellt sein.
Ja, und Richard, das ist ein ganz gutes Duo, oder? Rossi und Lars, die ergänzen sich ganz gut auch in ihren Stärken und ihren Prioritäten.
So, also ich finde es ein tolles Trainerteam, das wir da insgesamt eben dort haben. Und der Lars hat es ja schon angesprochen, Helmut, der ja quasi, ja, ich will es mal so sagen, der Trainerpapst in Deutschland. Ja,
der, das hört er gerne wahrscheinlich.
Der natürlich diesen, ja, neudeutsch würde man sagen, Know-how Know-how-Transfer, Wissenstransfer immer noch auch anschiebt. Also das ist, denke ich, schon etwas, wovon wir alle profitieren können. Und ja, ich habe es schon mal gesagt, also mit diesem Trainerteam bin ich ganz, ganz glücklich und wir haben noch einiges vor.
Das ist doch mal eine Ansage. Das ist mal eine Ansage. Ja, also mir ist es auch aufgefallen, in Halmstadt, ja, da hast du ja auch immer so ganz, ganz konzentriert, du durftest ja dann auch nicht mit auf der Bank sitzen, aber immer ganz ein bisschen abseits auf der Tribüne gesessen mit deinem Ballnetz und hast, man hat ja quasi schon angesehen, dass du das Spiel analysierst, bis auf vielleicht ein, zwei Momente, wo du da nicht hingucken konntest, oder? Ansonsten, ja.
Ja, das hat Rossi gespeichert. Der ist der Einzige, der meinen Ballwechsel nicht hingucken darf. Der Lars guckt jeden Ballwechsel.
Ja. Dann war das der Basti Stecker, glaube ich, in dem Brasilien-Spiel, der nicht hingucken konnte, dabei bei Rufen gegen Calderano oder was das war. Musstest du ihm nicht immer dann sagen, wie der Ballwechsel war? War das nicht so? Da war doch irgendwas,
oder? Es war genau. Er hätte halt das Spiel danach machen müssen. Das heißt.
Das Entscheidende, ne?
Ja, genau. Das heißt, als Spieler darfst du dich natürlich dann nicht zu sehr reinziehen lassen. Ich hatte Basti dann vorbereitet in der Trainingshalle wieder. Dann sind wir immer mal, ich bin immer mal gucken gegangen, wie es steht, wie lange haben wir noch Zeit, falls er noch spielen muss. Rufen hat eben gegen Calderano dann das entscheidende Spiel da gewonnen. Es war halt sehr, sehr eng. Ich kann mich auch nur noch erinnern, Basti, ja, musste sich immer wieder, wir sind dann schon in die Halle gegangen, aber Basti musste sich natürlich aufwärmen und konnte jetzt nicht jeden Ball zugucken, weil das natürlich auch Energie kostet, sondern er musste ja bereit sein, eventuell in 5 Minuten, in 3 Minuten, in 10 Minuten selbst zu spielen. Und diesen Matchball, es war ein ganz verrückter Ballwechsel, ich habe ihn gar nicht mehr so im Kopf. Da hat Basti nur meine Reaktion die ganze Zeit beobachtet. Ich bin da wirklich körperlich mitgegangen. Es war ein sehr langer Ballwechsel und am Ende, ich konnte es gar nicht glauben, dass Rufen den Punkt gemacht hat. Und deswegen, Basti hat immer nur gesagt, ja, ich konnte an Lars' Reaktion gar nicht sehen, dass wir gewonnen haben. Weil ich habe erstmal die Hände schon während des Ballwechsels über dem Kopf zusammengeschlagen. Und am Ende sind wir uns dann doch in die Arme gefallen. Ja, aber er hat gesagt, ich habe es für ihn spannend gemacht. Also es war nicht zu lesen, wer das Spiel dann gewonnen hat.
Tja. Richard, möchtest du noch was dazu sagen? Du hast jetzt die Gelegenheit.
Dem ist oder schweige für immer. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Also ich denke, der Lars hat diesen Weg vom Spieler zum Trainer sehr, sehr gut gemacht. Bin ihm auch dass er auch eben gleichzeitig nicht in Anführungszeichen nur diese A-Lizenz hat, sondern auch diesen Diplom-Trainer-Studiengang macht. Also ist da wirklich auch sehr, sehr motiviert, das Ganze auch ein bisschen auf wissenschaftliche Füße zu stellen. Das ist so ein bisschen diese Art, wie wir es natürlich in Zukunft eben auch weiter probieren wollen zu entwickeln. Und wie gesagt, also Lars gehört zu dieser jüngeren Trainer-Generation und hoffen wir, dass wir die nächste Spielergeneration so heranführen.
Genau, da kommen wir mal zu unserem Netzroller der Woche. Da warst du auch Protagonist, und zwar die Europameisterschaften 2002 und da das Mannschaftsfinale. Das war damals in Zagreb, die Europameisterschaften, war so der erste große Aufschlag von Timo Boll damals auch in den Individualwettbewerben, ist im Einzel gewonnen, im Doppel gewonnen. Und das Finale war Deutschland gegen Schweden. Genau. Ihr habt damals gespielt mit den drei Jungen, Steger, Boll und Hischler, dazu Feier, Konrad und Wosik. Und ist am besten, wenn ihr das erzählt, oder? Was war das Besondere an diesem Finale?
Das Besondere, also die Mannschaft war damals, Jörg Roskopf, Rossi war verletzt, wäre natürlich eigentlich noch Stammspieler gewesen, war verletzt. Deutschland, also als ich damals als junger Spieler in die Nationalmannschaft reinkam, hat man halt unheimlich gespürt, wie groß die Sehnsucht ist, die Schweden endlich zu schlagen. Also bei Europameisterschaften, vor allem diesen Europameistertitel. Die Schweden waren halt damals dominierend. Das Gleiche, was jetzt auf Weltebene mit China eben ist. Und man hat gespürt bei Rossi, bei den älteren Spielern, Peter Franz, Ricci auch, Steffen Fetzner und Torben Wosik eben. Das waren so diese 5 führenden Spieler damals, wo wir als junge Spieler reinkamen, unbedingt die Schweden zu schlagen. Und wir sind, wie gesagt, bei der EM 2000 war es auch eine knappe Niederlage. Da war ich noch nicht in der Mannschaft drin, aber man hat so gespürt, Jahr für Jahr kommen wir näher ran. Und das war schon das erste Mal so, dass man jetzt gedacht hat, vielleicht auf Augenhöhe, jetzt ist es wirklich ein offenes Spiel. Und wir haben es leider nicht gewonnen, nehme ich mal vorweg. Die meisten wissen es ja sicher auch. Das Besondere war dieses letzte Spiel von Torben Wosik. Damals wurde die Zählweise in der Saison, das war die erste Saison mit der neuen Zählweise, meine ich im Kopf zu haben, bis 11 Es war für die Schiedsrichter teilweise auch noch neu. Das Spiel war dann, Timo hat beide Punkte gemacht. Timo hat Jan-Ove Waldner auch geschlagen. Torben Wosig hatte damals gespielt dann in dem Finale gegen Waldi verloren. Ich habe knapp an Position 3 gegen Peter Karlsson verloren, in einem sehr engen Match auch. Und bei 2-2 hat Torben gegen Håkansson, Fredrik Håkansson, der so als aufstrebender Stern in den Schweden gehandelt wurde, als Nachfolger von Waldner Persson, bei 2-2 eben gespielt. Ganz enges Match, 1-1 Sätze. Und Torben gewinnt im den dritten Satz, sehr wichtigen Satz, 2018 oder 21-19, ich weiß es nicht mehr genau, mal 10-10 und dann immer wieder Satzball Håkansson, Satzball Torben, hin und her, er gewinnt diesen Satz, kommt zu uns, ja, wir haben das Gefühl, jetzt sind wir wirklich oben auf, jetzt wird er das schaffen, gewinnt das Spiel, in der Satzpause, das Coaching, ja, wir sind, waren alle, standen mit dabei, jeder hat nochmal was reingeworfen und so weiter, und Torben geht wieder an den Tisch. Und plötzlich, die sagen die Schiedsrichter, es ist Zeitspiel. Also die haben halt einen Fehler gemacht. Zeitspiel, normalerweise, wenn die Verlängerung einsetzt, früher bis bei 20-20 oder jetzt bei 10-10, wird natürlich, wenn der Satz lange dauert, weil es einfach bis 20-20 geht, weil immer wieder Satzbälle nicht genutzt werden, greift die Zeitspielregel natürlich eigentlich nicht. Dieser Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat damals Fehler gemacht, hat die Uhr komplett durchlaufen lassen und deswegen bei Angriff gegen Angriff das Zeitspiel angesagt, ja. Und das hat Torben ziemlich aus der Bahn geworfen. Es ist ja dann, der Aufschlag wechselt nach jedem Aufschlag. Das ist jetzt nicht so eine große Änderung. Es ist natürlich auch immer für beide gleich. Aber für den, der so ein bisschen oben auf war, wäre es, glaube ich, besser gewesen, das Spiel geht ganz normal weiter. Auf jeden Fall hat Torben, ja, war erstmal sehr überrascht, ist zur Bande zurückgekommen. Wir haben diskutiert, wir haben mit den Schiedsrichtern ganz kurz diskutiert und da muss ein Fehler sein. Haben dann aber irgendwann ziemlich schnell gesagt, okay, darauf einstellen, können wir jetzt nicht ändern, er soll sich darauf einstellen. Auf jeden Fall, ja, das eine ist, dass der Aufschlag wechselt, aber das Störendere ist ja, dass dann ein extra Schiedsrichter draußen steht und man muss ja mit dem, ich habe so lange kein Zeitspiel mehr miterlebt, mit dem 11. oder 12. Ball punkten. Richie kann mich vielleicht gleich korrigieren durch seine...
alles richtig, nach dem 12. Ball.
Alles richtig, sehr gut. 11. oder 12. Ball punkten und dann steht halt jemand da und zählt jeden Ball laut mit. Das heißt, du machst Aufschlag 1, Rückschlag sofort, zack, Topspin 2. Torben hat sich dadurch, ja, hat nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden und leider das Spiel 3-2 verloren. Ja, das war im EM-Finale natürlich eine sehr spezielle Situation, dieses Zeitspiel, was da kam. Wie hast du es in Erinnerung, Richie?
Ja, also ganz genau so. Wir sind ja wirklich viele Jahre da hinterhergelaufen und haben uns eben wirklich gewünscht, sehnlichst gewünscht, diesen Europameistertitel eben zu gewinnen. Und wir waren da in Zagreb schon, fand ich, sehr, sehr nah dran. Damals war ich noch Damentrainer. Wir hatten damals in Zagreb mit der Damenmannschaft das Finale gegen Rumänien verloren. Mit den Herren haben wir knapp gegen Schweden verloren. Also da hatten wir schon zweimal die große 2 errungen. Timo hat dann mit seinem Einzelsieg und auch gemeinsam mit Zoltán Fejér-Konnerth natürlich ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Ja, wir haben noch ein paar Jährchen gebraucht, bevor wir dann Europameister wurden. Und also der Benedikt, der schaut mich jetzt eben so schmunzelnd an. Da fällt mir natürlich eine kleine Anekdote zu ein.
Wir hatten ja heute erst eine, das ist viel zu wenig.
Wir hatten erst eine. Also tatsächlich, also nachdem wir ganz lange eben dagegen angekämpft waren, wir haben noch in Courmayeur im Finale gegen Weißrussland etwas später nach Zagreb knapp verloren. War auch eine spezielle Geschichte. Aber 2007 haben wir dann am Ende es geschafft mit einem ganz jungen Dmitri Ovtcharov in den Reihen, mit einem Timo Boll, mit einem Christian Süß und auch noch mit Jörg Roskopf. Und als wir dann gewonnen hatten, ich werde es also nie vergessen.
Und einem sagenhaften Trainer, oder?
Und natürlich einem sagenhaften Trainer, genau. als wir dann gewonnen hatten, sagt Rossi, auf diesen Augenblick habe ich Jahrzehnte hingearbeitet. So, Der Dimitri, der seine erste Europameisterschaft gespielt hat, der guckt ihn von der Seite an, sage ich, ja, kann ich voll verstehen. Ich musste auch 5 Tage warten. Also das, da hatten wir die Lacher an diesem Abend auf unserer Seite. Ganz, ganz spezielle Erinnerung.
Okay, aber es war nichtsdestotrotz war das dann in den Zagreb damals trotzdem schon so eine Art Wendepunkt, oder? Dadurch, dass Timo auch Waldner dann, glaube ich, 2-mal geschlagen hatte.
Ja.
Es deutet sich schon an, dass es da vielleicht eine Wachablösung gibt.
Genau, also man muss wirklich sagen, Waldi, gar keine Frage, der hat ja danach auch noch ganz groß gespielt, aber Timo hat damals, ja, ich würde mal sagen, seinen ersten ganz großen Titel eben irgendwo errungen. Ging es ja nicht nur um Waldner, das waren dann solche Legenden, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es sind wirklich Legenden, wie ein Werner Schlager, den er geschlagen hat, wie ein Kalin, bitte nicht so aggressive Rückschläge, Kleanger. Also da sind einige Spieler, die der Timo da eben geschlagen hat, das Doppel dann als zusätzliche Goldmedaille, da wusste man schon, Mensch, dieser Timo Boll, der wird neue Maßstäbe setzen.
Ja, ja, und 2007, Richard, da hast du ja sicher auch, um diesen Titel zu gewinnen, extrem viel Spielanalyse betrieben, um die Überleitung zu unserem letzten Thema.
Das ist eine Spielanalyse, wie nur du sie formulieren kannst und natürlich einmal mehr auf den Punkt gebracht
hast. Ja, nein, also das Thema Spielanalyse soll heute unser letztes größeres Thema sein. Und da haben wir ja zwei absolute Experten hier. Vielleicht an Richard am Anfang, sag mal so ein bisschen, was bedeutet Spielanalyse im Tischtennis, welchen Wert hat es, wird es vielleicht etwas stiefmütterlich behandelt, gerade im Amateurbereich, so, was sind deine Gedanken dazu?
Also man muss ja erstmal differenzieren, wie lange gibt es denn Spielanalyse, ja, also am Anfang war es tatsächlich so, dass man sagen muss, naja, eine Form von Spielanalyse gibt es ja immer. Sei es, dass es eben früher ein schwarzes Buch der Chinesen gab. Ja, wir haben im DTDZ, das kann ich jetzt hier verraten, ganz großes Geheimnis, kein schwarzes, sondern ein schwarz-rotes Buch, in dem wir zum Beispiel immer die Trainingsdatendokumentationen eintragen. Aber tatsächlich geht es ein bisschen darum, dass wir in den letzten Jahren versucht haben, nicht in Anführungszeichen nur das Trainerauge zu haben, was eben analytisch, wir haben jetzt Lars als wirklich den analytischen Verstand schlechthin hier im Team, sondern es geht dabei natürlich, das kostet ein Getränk das nächste Mal.
Ja, ja. Ja, aber lass dich beim Tennis gewinnen.
Okay, das ist auch ein Deal. Komm,
jetzt kann er nicht bringen, Lars. Du lässt mich beim Tennis
gewinnen. Das war nur so dahingesagt. Das sage ich dann, wenn ich verloren habe.
Ja. Ach so. Aber was natürlich wir in den letzten Jahren extrem nach vorne gebracht haben, ist eben so eine wissenschaftliche Grundlage. Ist eine Geschichte zu sagen, das ist das Trainerauge, was tatsächlich eine Empfehlung gibt, eine Analyse macht. Aber wenn wir jetzt, und das ist tatsächlich so dieses neue Element, wenn wir das tatsächlich im Profibereich schaffen, das auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen. Ich sag mal ein Beispiel, was man tatsächlich auch in die Praxis mit reinnimmt. Wir haben über die Rückhandbanane, diesen Rückhandflip, sehr, sehr viel gesprochen. Und es ist tatsächlich mittlerweile ein vorherrschendes technisches Element, was ich, Lars, korrigier mich, fast als eine Grundtechnik einschätzen Absolut, würde. Klar. Ja. Und wenn man heute mit einem jungen Spieler spricht und man vielleicht sagt, Mensch, hier, was ist denn für dich wichtig? Dann sagen viele, ja, ich möchte die Rückhandbanane spielen, weil das ist ein absolut gewinnbringender Schlag. Und wenn wir jetzt aber eine wissenschaftliche Analyse dagegen halten, stellt man fest, naja, ganz so ist es nicht. Zwar gewinne ich den Punkt häufig, wenn ich die Banane sehr aggressiv spiele, aber ansonsten bin ich vielleicht, wenn ich die Analyse über viele Spiele erstrecke, mehr im passiven Bereich und ich verliere auch sehr, sehr viele Punkte damit. Also die Rückhandbanane darf nicht als allein halsbringend für einen Punktgewinn dargestellt werden, sondern muss man immer kombiniert sehen mit einem guten Kurz-Kurz-Spiel oder mit einem aggressiven Schub. Das ist tatsächlich so eine wissenschaftliche Analyse, die wir mit ganz, ganz vielen Spielanalysen jetzt unterfüttert haben. Und dann kommen wir natürlich mit der Traineranalyse rein, dass wir das dann kombinieren können. Wie können wir das denn im tagtäglichen Training einbauen? Was können wir verändern? Also das hat tatsächlich seit vielen Jahren so eine höhere Wertigkeit eingenommen und ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Heutzutage auch bei WM und EM sind wir natürlich mit unserem Sascha Nims, hätte ich fast gesagt. Also mit
schöne
Sascha
Grüße Nims, an dieser Stelle nach Leipzig.
Vom IAT oder eben auch mit Ebert Nixdorf, Ute Maywald oder Sven Pieper vom OSP Hessen bzw. OSP NRW ziemlich gut aufgestellt, um eben diese verschiedenen Analysen, die wir oft von den Trainern angeschoben bekommen, dann wissenschaftlich zu untermauern. Das ist ganz, ganz spannend für die Profis.
Ja, und Lars, wie sieht das im täglichen Training dann aus oder im Trainingsalltag mit Spielanalyse?
Das wird natürlich immer mal wieder gemacht, auf jeden Fall. Also Richard hat es gerade gesagt, da ist ja wirklich so eine Entwicklung erkennbar. Eine Spielanalyse macht man ja oft sogar eigentlich direkt nach dem Spiel ganz automatisch. Dass, wenn man die Zeit hat, vielleicht gibt man dem Spieler mal 3 Minuten, 5 Minuten, aber der eine will auch unbedingt sofort nach dem Match darüber sprechen. Das heißt, sofort im direkten Austausch mit dem Spieler findet ja eine erste Analyse statt. Das zweite ist natürlich, dass man eben das Spiel aufgenommen hat, Videoaufnahmen natürlich anfertigt und sich dann mit dem Spieler eben später nochmal zusammensetzt und die Spiele analysiert. Und das findet natürlich immer wieder auch statt. Es hängt ja oft mit einer Vorbereitung auch wieder zusammen. Also wenn es um grundsätzliche Dinge geht, die warum vielleicht gerade ein jüngerer Spieler immer wieder ein Spiel verliert, dann zeigt man ihm einfach verschiedene Spiele und sagt, okay, hier die und die Schwäche, eine Rückschlagschwäche oder zeigt sich immer wieder und daran müssen wir arbeiten. Und es ist halt immer noch mal eindrucksvoller, das wirklich mit Bildern zeigen zu können. Sascha macht das dann, Sascha Nims hat da angesprochen, macht das auch sehr gut, dann, dass er zum Beispiel viele, viele gleiche Ballwechsel hintereinander schneidet. Das ist dann auch nochmal sehr eindrucksvoll, weil wenn du so ein ganzes Match, die Situation, die ist zwar häufig, er verliert vielleicht pro Satz 3 Ballwechsel dadurch, das ist viel am Ende, aber da musst du doch suchen und spulen und so weiter und dann kann Sascha diese Bälle, um die es geht, zum Beispiel mit der Banane, du verlierst aber doch den Ballwechsel oder du spielst immer wieder, willst kurz legen und der Rückschlag geht hoch, hintereinander schneiden, um das dem Spieler zu zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und es geht ja eigentlich sonst, wenn es nicht um grundsätzliche Schwächen in dem Spiel geht, wird es ja immer genutzt als Spielvorbereitung. Das heißt, die Videos hat Rossi alle gespeichert. Mittlerweile gibt es natürlich auch, da hat sich die Zeit auch geändert, sehr, sehr viel auf YouTube. Die Spieler gucken sich das selber auch. Man findet fast jeden Spieler als YouTube, sodass aus dieser Spielanalyse eben eine Spielvorbereitung natürlich immer folgt. Das heißt, spiele ich gegen den Gegner das nächste Mal wieder, dann wird natürlich genau geguckt, im Taktikbuch steht was drin, wie war das letzte Match, wie spielt er überhaupt, aber auch wie waren eben genau diese beiden Spieler gegeneinander, wie ist das gelaufen und auf was muss man sich dann nochmal einstellen.
Ja, also dem ist wenig hinzuzufügen. Was spannend ist natürlich, und wir haben ja doch einige Profis, aber wir haben doch ein paar mehr, die auch vielleicht gerne was hören. Wie kann ich denn das für den Amateurbereich so ein bisschen runterbrechen? Ja, das ist ja auch immer so eine spannende Geschichte. Also ich musste es am eigenen Leib erfahren. Ich zähle mich ja jetzt zu den ambitionierten Amateurspielern, ganz genau, ja, dass Spiele von mir tatsächlich auch nach wie vor irgendwo bei YouTube auftauchen. Es ist schon interessant, einfach diese Dinge sich immer wieder anzuschauen. Und mit unseren neumodischen Endgeräten, mit den Handys, kann man natürlich unglaublich viel selbst aufnehmen. Und ich glaube, wenn man tatsächlich das zwischendurch macht, um einfach mal so eine Idee zu bekommen, wie sieht mein Spiel eigentlich aus, um mich einfach mal aufzunehmen, um einfach auch mal nicht nur zu visualisieren, wie eine Bewegung vor sich, also ausgeführt werden soll, sondern auch tatsächlich mal zu sehen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich glaube, das lohnt sich eigentlich für jeden, einfach mal zu sehen, bewege ich mich tatsächlich so schlecht oder bewege ich mich viel besser? Ist meine Rückhand ziemlich gut in der Ausführung oder reiße ich vielleicht den Ellbogen viel zu sehr hoch oder bin viel zu spät? Also das sind Dinge, denke ich, mit denen man jeder, der ein Smartphone hat, und das haben mittlerweile ja fast alle, unglaublich gut mal im Training was machen kann. auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Übungsleiter ist, der mal das Handy dann als ein Video reinhält und dann mal einfach sagt, hier, guck mal, so und so sieht das aus. Ich glaube, so kann jeder ein bisschen was rausziehen.
Auf was muss man da achten dann als auch als Amateur? Also mehr auf sich selbst, mehr auf den Gegner, wenn man jetzt zum Beispiel im Spiel mal eine Videoanalyse macht, ist es eine Mischung oder man kann ja unterscheiden, also analysiere ich mich, analysiere ich den Gegner, was sind das so die, ich sag mal so im Amateur, wenn, nehmen wir mal mich jetzt, ja, nächste Saison, ich bin im Sinkflug bei den TDR-Punkten und möchte mich verbessern und nehme jetzt ein Punktspiel von mir auf und schaue mir dann nach dem Spiel, schaue ich mir das Video an, auf was muss ich da achten?
Lars, willst du einsteigen?
Ich steig mal ein, Lars, ja.
Auf was muss ich achten?
Ich würde sagen, nach unseren, wir machen mal ein Dreier-Turnier-Tennis-Match und danach analysieren wir nochmal deine Spiele gemeinsam. Deine
dein
Tischtennisspiel dann.
Ach so.
Ja. Nee, ja. Was ich sagen würde, es sind ja genau diese zwei Sachen, die du gesagt hast. Auf die eigene Technik, auf mich selber würde ich achten, wenn ich an Trainingsschwerpunkten arbeiten möchte. Also wenn ich irgendwie gucken will, ja, ich verliere die Spiele immer auf die gleiche Art und Weise. Wie sieht das eigentlich aus? Genau, bin ich wirklich zu langsam? Wie gehe ich an den Rückschlag ran und so weiter? Wenn ich mich weiterentwickeln will, dann würde ich bei einer Analyse, bei einer Videoanalyse eben vermehrt auf mich achten. Wenn es aber eben eine Wettkampfvorbereitung ist, also ich spiele gegen denselben Gegner wie in der Hinrunde und habe das Spiel vielleicht aufgenommen, dann ja, es ist natürlich wichtig, als Spielvorbereitung das zu machen. Ich glaube, dass das im Amateurbereich auch von vielen unterschätzt wird. Also wer, es sind ja viele, die da sehr, sehr ehrgeizig sind, wer die Zeit hat, zu Hause das zu machen. Also ich weiß, dass früher, als eben noch nicht so diese Internetzeit, YouTube-Zeit war, Richie hat es ja gesagt, dass ich sehr akribisch war. Ich habe mich, ich weiß noch, dass ich immer zu anderen Spielern hingegangen bin, ich muss gegen den und den spielen, wie schlägt der auf? Das haben alle gemacht, aber ich habe immer noch mal einmal mehr nachgefragt, weil habe ich zum Beispiel eine Antwort bekommen, ja, Aufschläge macht er ganz normal und dann nichts Besonderes, ja, aber ich wollte natürlich wissen, natürlich habe ich keine Angst davor, dass er jetzt super Aufschläge hat, wenn ich gegen einen schwächeren Gegner zum Beispiel gespielt habe, aber trotzdem wollte ich natürlich wissen, ja, wirft er den Ball höher, welche Schnittvariation macht er, habe ich oft zur Antwort bekommen, ja, mach dich nicht, wenn ich dann nochmal nachgefragt habe, mach dich nicht so verrückt, die Aufschläge sind nicht besonders, ja, ich wollte aber wissen, wie schlägt er wirklich aus, vielleicht ist es ja sogar ein Vorteil für mich, vielleicht schlägt er viel halblange auf und ich kann direkt attackieren, das heißt, ja, selbst ich wurde da manchmal als ein bisschen verrückt dargestellt oder ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass da sehr viel Potenzial eben drin steckt für Amateurspieler, wenn sie die Zeit haben und sich die nehmen, es bringt vielleicht dann sogar fast mehr als nochmal einmal laufen zu gehen oder so, sich dann wirklich diese Zeit nehmen vor einem Punktspiel. Ich gucke mir den Gegner, wenn das vielleicht auch auf YouTube ist, oder ich muss halt mir die Arbeit machen und die Spiele aufnehmen, aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist. Wie gehe ich in ein Match rein? Ich glaube, das wissen viele auch, dass aus eigener Erfahrung so ein Match psychologisch, es läuft ganz anders, wenn ich erstmal in Führung liege. Und das ist im Spitzenbereich, natürlich wissen die Profis das und die bereiten sich alle so auch von sich aus vor, nochmal im Zwiegespräch mit dem Trainer auch, aber auch selber gucken die immer selbstständig die Videos und sich den Gegner an. Aber ich glaube, dass da viel Potenzial ist und das unterschätzt wird eben, wie gehe ich in ein Match rein, gehe ich sehr gut vorbereitet rein und gewinne dadurch vielleicht auch den ersten Satz und als dass ich reingehe, aber ich weiß es gar nicht mehr richtig und passe mich dann erst an, aber bei dem Best of Five, ja, wenn ich den ersten Satz verloren habe, läuft das Match schon viel, viel schwieriger ab.
Dann ist es wahrscheinlich, um jetzt mal so aus der absoluten Laiensicht zu sprechen, wahrscheinlich am besten einfach sich nach in so einem Video dann nach Mustern umzusehen. Also ich schaue jetzt, okay, schaue mal alle Punkte an, die ich gemacht habe und schaue dann, wie die entstanden sind und auch andersrum. Ist das die einfachste Herangehensweise, also jetzt rein in der Praxis, wenn ich das mir dann angucke?
Also es ist ja interessant, wenn man Spielfolgen tatsächlich erkennt. Wenn man so ein Klassiker, jawohl, da ist der Spieler, gegen den man häufiger gespielt hat, und der beginnt immer mit einem langen Aufschlag. Dann habe ich tatsächlich einen Wissensvorsprung. Oder ich weiß, wenn ich dem lang in die Rückhand schupfe, kommt unheimlich häufig ein Rückhandtopspin in die Diagonale. Dann habe ich natürlich auch diesen Wissensvorsprung. Nochmal, wir sprechen jetzt hier auch von verschiedenen Leveln und von so ein bisschen der Idee, ich kann Dinge vorausplanen.
Okay, ja.
Dazu brauche ich natürlich auch eine gewisse technische Grundlage. Also wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, der vielleicht nicht in der Lage ist, einen Rückhandtopspin Mops bin, zu spielen, vom Technischen her, dann schiebe ich den in die Rückhandseite an und mal trifft er den Ball mit Spin, mal ohne Spin, das kennen wir alle. Mein Mensch, der weiß gar nicht, was er spielt. Ja? aber das ist natürlich schon eine Grundvoraussetzung, dass wir, ich sag mal, wissen, auf welchem Level spielt er. Ansonsten muss man wirklich sagen, dass man es noch ein bisschen vereinfachen muss, zu sagen, okay, ist die Beinarbeit da, ist der Rückschlag vielleicht, wenn der mit den Noppen spielt, etwas, wo er sehr gut auf einen kurzen Aufschlag spielt, aber schlechter auf einen langen Aufschlag? Da muss man sich versuchen, das noch etwas mehr zu vereinfachen, was ja auch gerne mein Credo ist. Also keep it simple. Je einfacher wir das Ganze versuchen zu handhaben, desto besser ist es. Und man muss sich dann die einfachen Dinge rausholen, denn wir dürfen nie vergessen, diese Analyse, die muss natürlich auch in den Kopf rein. Und da ist nicht so viel Platz in einem Tischtennisspiel, um 5 oder 8 oder 10 verschiedene Punkte zu machen. Die 2, 3 Punkte, um die es geht, die muss man dann eben ja rausfiltern. Und da brauchst du wiederum das Trainerauge.
Ich wollte gerade sagen, und das trifft wahrscheinlich dann noch aufs Coaching zu. Also im Spiel muss man ja, wenn man jetzt einen seiner Mitspieler trainiert, auch ja, das Spiel analysieren und keep it simple, wahrscheinlich 1, 2 Punkte dann sich rausziehen, die man dann seinem Schützling quasi mitgeben kann. Und es ist ja durchaus so, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, dass es ja auch sehr unterschiedlich ist. Manche Männer, Spieler oder Spielerinnen analysieren das Spiel ja selbst schon sehr gut, andere können das gar nicht. Ich glaube, im Profibereich gibt es da durchaus auch Unterschiede, Entschuldigung. Wie würdest du da rangehen,
Richard? Es sind die Unterschiede unglaublich groß. Ja, also der Lars hat jetzt vorhin schon mal gesagt, es gibt den Typen der Interaktion. Dann gibt es den Typen, der eben zu dir kommt beim Coachen. Wir sind ja jetzt beim Coachen jetzt und sagt hier, ich möchte eigentlich gar nichts hören, ich erzähle dir mal was. Okay. Ja, es ist also tatsächlich eine ganz, ganz unterschiedliche Geschichte. Und ich glaube, der richtig gute Trainer heutzutage, der kann eben sich innerhalb Sekundenschnelle auf die verschiedenen Typen einstellen. Dazu muss er natürlich die Leute auch sehr, sehr gut kennen eigentlich. Und wenn wir dann eben wieder das Ganze runterbrechen in den Amateurbereich, liegt es natürlich daran, dass ich so ein bisschen diese Stärken-Schwächen-Analyse, sage ich mal, auch wieder neudeutsch im Kopf habe und dann so ein bisschen darauf achte, will ich jetzt aktiv coachen, was mein Spieler vielleicht besser machen muss, oder weise ich in erster Linie auf Stärken und Schwächen des Gegners hin?
Lars?
Ja.
Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Eins habe ich tatsächlich auch noch zu ergänzen, genau. Also alles, was Ritschi gesagt hat, absolut richtig. Was mir aufgefallen ist, weil ich jetzt zum Beispiel auch in der dritten Liga selber noch spiele und dann auch wieder meine Mannschaftskollegen coache und auch mitkriege, wie sie sich coachen, was wirklich ganz wichtig ist. Ich habe das ich war auch in der A-Lizenz-Ausbildung in den letzten 2 Ausbildungsabschnitten für Aufschlag-Rückschlag tätig eben. Und ja, dieses Keep it simple, also beim Coachen, mir ist teilweise aufgefallen, dass die unheimlich viel teilweise drüber reden, eben die Platzierung vom 4. Ball, 5. Ball und so weiter. Aber wie viel lange Ballwechsel gibt's überhaupt, dass dann Tipps gegeben werden, der eine Ballwechsel war, sondern es wirklich beim Coaching sehr, sehr wichtig, die ersten 3 Kontakte. Was kann der Spieler überhaupt aufnehmen? Und vor allem, weil diese Situation aber auch immer und immer wieder vorkommt. Das heißt, wo platziere ich meinen Aufschlag hin? Welche Aufschläge mache ich bevorzugt? Das ist halt ein viel, viel wichtigerer Tipp als, ja, wenn das Rückhand-Rückhand-Duell läuft, dann wechsel auch nochmal parallel und so weiter. Man muss immer im Auge haben, kann der Spieler das leisten, gerade in welchem mentalen Zustand ist, da hat er das Selbstvertrauen und überhaupt die spielerischen Mittel dazu. Da wird unheimlich oft über den Gegner gesprochen, was kann man machen, aber da muss ich eben bewusst machen, kann mein Spieler das überhaupt spielen? Und es hilft halt viel, viel mehr, sich auf diese ersten 2, 3 Kontakte zu konzentrieren, die immer wieder vorkommen und um den Spieler eben auch nicht zu überfordern. Das heißt, ja, ich spreche viel beim Coaching, auch auf dem höchsten Niveau. Es ist sehr oft, Ritschi wird das bestätigen können, Spiele gehen sehr oft verloren, ich habe keinen richtigen Touch gehabt für den Rückschlag, ich konnte den Aufschlag nicht annehmen und darüber habe ich das Spiel verloren und nicht, weil ich beim Topspin den 7. Ball nicht parallel gespielt habe oder so. Und das ist manchmal, glaube ich, wenn ich das Coach auch zugehört habe, habe ich dann auch den Mannschaftskollegen oder so gesagt, haltet das einfacher und konzentriert euch beim Coaching auf diese ersten Kontakte in der einen Minute. Das ist viel wichtiger, das vielleicht nochmal zu wiederholen und dass der Spieler das wirklich mitnimmt und sich darauf konzentriert, als zu viel Input zu bekommen.
Und Das ist tatsächlich übergreifend über alle Klassen so. Ob das jetzt in den absoluten Top 10 der Welt ist, ob es in Top 50 ist, ob es in der ersten, in der dritten oder noch etwas niedriger oder in den Kreisligen ist. Mit dem ersten Ball beginnt das Spiel immer.
Dann fliegen die 2 Euro wieder ins Phrasenschwein.
Wollte ich gerade sagen, drei sind es doch mittlerweile.
Ja, aber es ist ein schönes Schlusswort für dieses Thema, das auch sehr spannend ist und wo sicher auch noch viel passieren wird in den nächsten Jahren, denke ich mal. Stichwort Digitalisierung und neue Möglichkeiten, die man da hat. Aber Richard, wir sind schon wieder weit über die Zeit rausgeschossen und wir haben heute noch gar nicht weiter über, nur ganz kurz über Corona geredet. Gib uns doch mal, es gab jetzt ein überarbeitetes Konzept und teilweise sind die Hallen wieder geöffnet. Gib uns doch mal in 2 bis 5 Sätzen den aktuellen Stand.
In 2 bis 5 Sätzen.
Also von den Profis immer, haben wir ja vorhin schon.
Nach 2 Sätzen schneidest du ihn dann ab, ne?
Nein, nach im 2. Satz gibt es viele Kommas wahrscheinlich. Ja.
Also versuchen wir das zusammenzufassen. Erstens ist es tatsächlich so, dass das vom Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Wir sind in vielen Bundesländern so weit, dass die Kaderspieler, die Nationalkaderspieler und zum großen Teil auch die Landeskaderspieler wieder in einer an den Hygienebestimmungen sich orientierenden Art und Weise trainieren dürfen. Es gibt die ersten Bundesländer, die auch eben für normale Vereine eben aufmachen. Dazu gibt es ein Konzept, an dem man sich orientieren kann. Der DTDB hat das Konzept mit einem Update nochmal versehen, sei es auf tischtennis.de oder auch über den DOSB ist das zu erhalten. Und und da ist halt für mich meine Erfahrung, es ist halt immer noch nur eine Orientierung, am Ende ganz entscheidend, nicht was empfiehlt der Bund, was empfiehlt das Land, sondern mit dem Konzept, was wir mit dem DTDB gemeinsam eben erarbeitet haben, muss man natürlich zum Kreis gehen, muss man zu den Gesundheitsämtern gehen und es ist, denke ich, ein sehr gut durchdachtes Konzept. Wenn dann jetzt im Einzelfall auch das ein oder andere Gesundheitsamt noch modifizieren möchte, muss man das natürlich auch akzeptieren. Alles immer unter der Prämisse, dass die Gesundheit im Vordergrund steht. Aber wir sind eigentlich guten Mutes, dass wir so weitere kleine Schritte zur Öffnung hinbekommen können.
Richtig, genau. Ja, Lars. Der Richard, du als Filmfan ja wahrscheinlich auch, ihr steht ja immer so, also der Richard hat zu mir gesagt, er steht so auf Cliffhanger, ja, für die nächste Folge. Jetzt habe ich überlegt, was könnten wir für einen Cliffhanger machen für die nächste Folge? Richard, Lars, hast du vielleicht irgendwas, ein Stichwort, das der Richard wieder aufnehmen kann? Wir hatten das letzte Mal seinen Lieblingsdoppelpartner aus Österreich.
Den Dingy.
Ja, die Story kenne ich, ja. Als er nicht gekommen ist, ne?
Ja, genau, den hatten wir. Hast du noch was, wo... Ja.
Ich weiß nicht, ob... ein Cliffhanger für die nächste Folge weiß ich gar nicht. Was ich noch als kleine Anekdote vielleicht einfügen kann, ob Richie überhaupt weiß, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Richie und ich. Ich musste nämlich gerade vor ein paar Wochen wurde bei einer Heimatzeitung von meinem Heimatort so ein Dings, ich habe gesagt, da merkt man, wie alt man geworden ist. Was macht eigentlich? Und da hat die Journalistin tatsächlich mich und meinen Bruder angerufen. Und ja, ich kenne das nur aus dem Stern, diese letzte Seite. Was macht eigentlich? Ich habe gesagt, da merkt man, wie alt man geworden ist. Und dann hat
wie legendär man geworden ist.
Oder wie legendär man geworden ist. Danke, Benedikt. Und tatsächlich ist mir da nochmal eine Anekdote mit Richie eingefallen. Und ich bin gespannt, ob Richie sich daran noch erinnern kann.
Also unser erstes Spiel vielleicht, das habe ich irgendwie so mal gespeichert, auf irgendeiner deutschen Vorrangliste oder so. Damals wurde es noch so gespielt.
Viel früher natürlich.
Viel früher.
Ja.
Dann kann ich mich nicht erinnern, Lars. Ja,
ich durfte
Gib mir einen Hinweis.
Ja, der European Masters Cup damals, das war ja so nach dem Europe Top 12 und den Europameisterschaften ein sehr großes Turnier, den gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Ein sehr großes, das drittgrößte Turnier in Europa, wirklich mit viel Preisgeld für die damaligen Verhältnisse und sehr viel Prestige auf jeden Fall, Weltranglistenpunkte, alles war dabei. Und damals gab es immer eine Wildcard für einen jungen deutschen Spieler, weil der in Deutschland damals ein paar Jahre in Folge stattgefunden hat. Und er war in Hameln, ich habe für den VfL Hameln gespielt. Und der wurde von Hameln ausgerichtet und ich bin damals deutscher Jugendmeister mit 16 geworden Und deswegen habe ich diese Wildcard bekommen, ja, und war natürlich mega nervös mit den gegen gespielt. Habe ich damals übrigens auch dann letztlich in einer Gruppe, das wurde ist in Gruppen gestartet und danach K.O.-System mit Kalin Kreanga, der auch schon mal zur Sprache kam. Mit dem war ich damals in der Gruppe mit Yang Min, dem alten Chinesen, der für Italien gespielt hat. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, das war unser erstes Kennenlernen, Richie. Ich habe mir schon gedacht, dass du dich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern kannst. Ich habe am Freitagabend, bevor das Turnier losging, haben wir beiden uns eingespielt. Ich war mega nervös mit dem Nationalspieler Richard Krause. Und irgendwer hat mir vorher noch gesteckt. Ja, Richie ist sehr, sehr angespannt vorm Spiel, vor so einem Wettkampf. Und ihm ist das Training ganz, ganz wichtig vorher. Und er muss unbedingt seine Beinarbeitsübungen spielen. Und er hasst es, wenn einer zu viel Blockfehler macht, ja. Und das hat mir vorher noch irgendjemand gesagt. Und dann ist es natürlich genau dazu gekommen, Richie, wer seine Spins auch kennt, der hat ja mit tierisch viel Rotation gespielt oder spielt immer noch in seiner Liga jetzt, in der er tätig ist. Und hier ist natürlich genau das passiert. Ich habe jeden Ball drüber geblockt, jeden zweiten, dritten Ball und habe schon gemerkt, drüben wird die Stirn gerunzelt. Und dann denke ich, was ist denn das jetzt da für ein Nachwuchsspieler, der kann ja keinen Ball blocken, ja. Und immer mehr Frust, glaube ich, drüben kam und ich bin immer nervöser geworden. Aber Richie, du weißt es auch noch, es war dein bestes Turnier. Ja, das erzählst du selber jetzt weiter.
Eindeutig, aber ich will es gar nicht zu lange machen. Also das Einspielen hat augenscheinlich genau das Richtige ausgelöst. Und ich würde sagen, das ist besser als jeder Cliffhanger. Und ich werde wahrscheinlich die ganze nächste Podcast-Folge brauchen, mich wieder in etwas besseres Licht zu rütteln. Also ich habe jetzt von meinem inneren Auge Richard Krause mit einem hochroten Kopf und geschrunzelter Stirn. Ja, mit diesem Bild gebe ich jetzt an den Benedikt wieder.
Genau, wir machen an dieser Stelle mal Schluss, würde ich sagen.
Ich muss bald ins Training wieder. Ja.
Muss auch bald wieder ins Training. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Lars. Zwischen deiner Vormittags- und deiner Nachmittagstrainingseinheit in Düsseldorf hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Auf jeden
und
Fall.
Ansonsten an euch alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anregungen, Kritik gerne an podcast@tischtennis.de. Egal, wo ihr uns hört. Ich habe gehört, wir werden das sogar in Singapur im Lockdown gehört. Also schöne Grüße auch dahin und immer schön die Ohren steif halten. Ansonsten danke Lars, danke Richard. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Genau, immer gerne. Bis zum nächsten Mal.